Ich darf nun die Podiumsteilnehmer auch aufs Podium bitten, damit wir die Dinge, die durch die Redner hier vorgelegt worden sind, auch auf dem Podium nochmal vertiefen können. Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier heute zur Verfügung zu stehen. Ich darf vielleicht einfach der alphabetischen Reihenfolge nach begrüßen Herrn Professor Ernst Ehlitz, Intendant des Deutschlandradios und Honorarprofessor an der FU Berlin für Kultur- und Medienmanagement. Ich darf begrüßen Frau Dr. Henseler-Unger, die ist Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, von Hause aus Diplom-Volkswirtin und war lange Jahre auch im Bundeswirtschaftsministerium. Ich darf begrüßen Herrn Hans-Dieter Hillmuth, Vizepräsident Hörfunk des VPRT und des Europäischen Radioverbandes und Geschäftsführer von Radio Tele FFH, von Hause aus Diplom-Ingenieur. Und ich freue mich, dass Herr Thomas Lang-Heinrich, Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und Vorsitzender der Technischen Kommission der Landesmedienanstalten, heute auch mit auf dem Podium sitzt. Er ist von Hause aus Jurist und hat Erfahrung in zahlreichen Landesministerien, kennt also auch die politische Dimension. Besonders freue ich mich auch, dass Herr Tillmann heute mit auf dem Podium ist. Er ist Vorsitzender der Produktions- und Technikkommission von ARD und ZDF und technischer Direktor des Bayerischen Rundfunks, einem Haus, dem er, wie ich gelernt habe, bereits seit 34 Jahren angehört, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch und durch kennt. Auch er ist von Hause aus Ingenieur. Herrn Krautscheid haben Sie ja eben schon durch sein Impulsreferat kennengelernt. Wir haben eine Menge Vorlagen aus den Vorträgen und ich würde ganz gerne eingangs Frau Dr. Henseler-Unger Sie mal fragen, weil die Bundesnetzagentur ja auch eine koordinierende Rolle wahrnimmt. Wie ist eigentlich momentan der Stand der Umsetzung von RRC 06 für die Bundesrepublik Deutschland?
Ja, vielen Dank, dass Sie mir das Wort geben und ich Stellung nehmen kann zu den Vorträgen. Ich fand, dass in den Vorträgen schon eine Menge an Dingen in den Vordergrund gerückt wurden, die für uns wichtig sind. Sie sagten ja, wir sind in weiten Teilen Mediator und in manchen Dingen Notar, wenn es um die Frequenzzuteilung geht. Und in der Rolle möchte ich mich hier auch präsentieren. Uns liegt daran, dass alle diese Dinge, die wir jetzt unter Digitalisierung und Innovation und neue Dienste diskutiert haben, in Deutschland eine Chance bekommen und wir hier, wie gesagt, vermittelnd tätig sind. Die Gespräche zur Umsetzung der RRC 06, die aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich gelaufen ist, sind mit den Ländern im Gange. Wir haben etliche Workshops durchgeführt. Wir sind froher Hoffnung, hier zu einer guten Umsetzung zu kommen, sodass wir die Chancen, die wir bekommen haben, Herr Krautscheid hat schon die Abdeckung genannt, er hat die Möglichkeiten der Flexibilisierung genannt, die wir durch die Verhandlungsergebnisse der RRC 06 erreicht haben, dass wir die nutzen können in dem Sinne, dass wir tatsächlich ein Optimum an Versorgung erreichen. Sie wissen, dass wir im Augenblick eine bundesweite DVB-H-Frequenz ausgeschrieben haben. Wir werden im nächsten Abendsblatt tatsächlich die Ausschreibung im eigentlichen Sinne beginnen. Bei dem ersten Verfahren hat sich gezeigt, es gibt 5 Bewerber. Das heißt also, wir werden jetzt in eine Konkurrenzsituation kommen, in der es unter anderem zum Beispiel auf die Leistungsfähigkeit und die Konzepte ankommen wird für diejenigen, die jetzt hier DVB-H aussenden möchten. Ich glaube, das ist als Einstieg.
Vielleicht nochmal in der Fortsetzung. Wie geht es denn jetzt weiter? Sie haben ja verschiedene Workshops gerade angesprochen. Geht das Ganze jetzt an die Rundfunkkommission? Und wie soll eigentlich die weiteren Bedarfsanmeldungen laufen? Denn letztendlich geht es ja nicht, ohne dass die einzelnen, sprich die 16 Bundesländer, an irgendeinem Punkt auch mal artikulieren, was wollen wir mit diesen Frequenzen eigentlich machen? Wie viel bundesweit, also wie viel nationalen Hörfunk, wie viel regionalen, wie viel lokalen? Herr Krautscheid hat eben ja auf die besondere Problematik auch in NRW hingewiesen, die es ja in anderen Ländern in anderer Form auch gibt. Wie ist das weitere Prozedere?
Unser Ziel ist es, in den Workshops, in denen wir eben moderierend tätig sind, dieses Optimum herzustellen. Das ist nicht einfach. Wir haben eben ja schon in den Vorträgen gehört, es gibt ein Spannungsfeld zwischen einer möglichst breiten regionalen und lokalen Abdenkung und einem möglichst breiten Ausnutzen der Digitalisierung mit den Möglichkeiten, auch wenn Sie jetzt an MPEG 4 denken, werden die Regionen größer, die Bundel, die aber dann in diesen Regionen übersandt werden, haben natürlich eine andere größere Abdeckung, als sie bisher zum Beispiel im Lokalradio üblich sind. Also das macht die Sache kompliziert. Ich habe DVB-H erwähnt, weil das aus meiner Sicht ein gutes Beispiel ist, dass man am Ende eines solchen Prozesses zu sehr vernünftigen Lösungen kommen kann, zu einem Prozedere kommen kann. Die Gespräche um die komplette Umsetzung der RCL 06 sind noch nicht abgeschlossen.
Vielen Dank. Frage, Herr Tillmann, Sie sind ja auch an diesen Gesprächen unmittelbar oder auch mittelbar beteiligt. Wie wird sozusagen von einem der größten Marktteilnehmer dieser bisher gelaufene Prozess beurteilt und welche Wünsche haben Sie an den weiteren Fortgang?
Also ich glaube, dass dieser Prozess, der jetzt in mehrfachen Statements an manchen Stellen deutlich geworden ist, dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen erledigt werden kann. Wir haben festgestellt, dass nach der Präsentation der Ergebnisse der RRC 06 im Grunde das Bundeswirtschaftsministerium eigentlich einen guten Ansatz geliefert hat, nämlich alle Interessierten, alle Beteiligten, alle Marktbeteiligten an den Tisch zu rufen und dann versuchen, diesen Prozess zu moderieren. Das ist allerdings im Halse stecken geblieben. Leider im Halse stecken geblieben, muss man mal ganz deutlich so sagen. Es ist auch nicht ganz einfach, denn Sie stellen sich vor, es sitzen die Landesrundfunkanstalten, das ZDF, die Landesmedienanstalten, die Länder, die Netzagentur und vielleicht auch noch weitere Beteiligte, die zum Teil zwar mitreden, aber nichts zum Sagen haben, sitzen da alle an dem Tisch und unterhalten sich über bestimmte Prozesse. Dass das dann möglicherweise dazu führt, bestimmte, sag ich mal, Interessenslagen sozusagen nicht aufarbeiten zu können, ist eigentlich fast selbstverständlich. Was aus meiner Sicht dringend geboten ist, und das sind die Ansätze, die heute schon ein Stück weit deutlich geworden sind, die Abstimmung über eine gemeinsame Vorgehensweise. Noch nicht einmal die Vorgehensweise haben wir abgestimmt. Über Inhalte rede ich jetzt erstmal gar nicht. Dazu gehört im Grunde die Feststellung der Verfügbarkeit von Bedeckungen. Und zwar, ob das jetzt länderbezogen oder das regional oder auch bundesweit ist, das sei mal dahingestellt. Aber diese Feststellung ist erstmal notwendig. Denn viele machen im Grunde eine Rechnung auf, die zum jetzigen Zeitpunkt falsch ist. Wir haben zwar, wenn Sie so wollen, für die Bundesrepublik Deutschland den B erlegt, aber das Feld muss jetzt verteilt werden, und zwar auf der Zeitachse. Denn wir wissen, dass zwar die Beschlüsse der regionalen Funkverwaltungskonferenz jetzt in Kraft treten, dass da aber unglaublich lange Übergangszeiten damit verbunden sind und die Bundesrepublik nicht irgendwo auf der Insel der Glückseligen sitzt, sondern die Bundesrepublik umgeben ist von Nachbarstaaten. Mit den Nachbarstaaten müssen Sie, wenn Sie vor einer bestimmten Zeit bestimmte Frequenzen in Betrieb nehmen wollen, müssen Sie Abstimmungsgespräche führen. Ohne die geht das nun mal gar nicht. Und das führt dazu, dass nicht alle Bedeckungen, die theoretisch bis 2015, das ist noch ein langer Zeitraum, machbar sind, dass die jetzt auch verfügbar sind. Ganz und gar nicht. Und sie sind auch gar nicht verfügbar, wenn man auch auf die Ländergrenzen schaut. Denn es ist unterschiedlich, ob ich jetzt nur schaue, was um Bayern rum passiert, oder ob ich das Ganze auf Nordrhein-Westfalen projiziere. Sie werden feststellen, dass selbst dann, wenn Sie Frequenzen in Betrieb nehmen könnten, Sie in meinetwegen in einem Bundesland X andere Randbedingungen vorfinden als in einem Bundesland Y. Und das führt auch dazu, dass also nun die Forderung nach einer bundesweiten Bedeckung so ohne weiteres gar nicht umsetzbar ist, sondern dass im Grunde andere Prinzipien greifen müssen, aber zu diesem Punkt kommen wir vielleicht sogar noch später. Ich will auch noch weiter ausführen, was noch getan werden muss. Wir brauchen dringend ein klares Konzept über die Migrationsschritte, nämlich DAB und DAB+, beziehungsweise vielleicht auch mal DXB oder was auch immer da noch sozusagen am Horizont schwebt. Immer vor dem Gesichtspunkt, dass wir über ein digitales Radio reden. Und nicht über die Audio, digitale Audioverbreitung. Das sind Unterschiede. Natürlich kann ich ein Audiosignal auch über DVB-T transportieren, ich kann es auch über DVB-H transportieren. Das ist zunächst mal dem Übertragungskanal ja wurscht, wenn ich das mal so auf Bayerisch sagen darf. Aber wenn wir über das digitale Radio reden, dann reden wir über manche Funktionalitäten, die das digitale Radio als im Grunde ja Funktion benötigt. Und diese Aspekte müssen Sie im Auge behalten, sonst reden wir über was Gott was alles. Das ist auch oftmals so, wenn ich irgendwelche Gutachten lese, denke ich mal wunderbar, theoretisch wunderbar dahergebracht, aber mit der Praxis hat das überhaupt nichts zu tun. Also wir reden, wenn wir über das digitale Radio reden, über bestimmte Funktionalitäten, die das digitale Radio funktionell benötigt. Ich will nur ein Beispiel nennen. Im analogen UKW-Radio haben wir RDS, das Radiodatensystem, das es ermöglicht, von einer Frequenzzelle zur anderen den mobilen Teilnehmer sozusagen zu übermitteln, ohne dass er selber wieder am Frequenzknopf drehen muss. Solche Funktionalitäten braucht auch das digitale Radio, sonst ist es kein digitales Radio, sonst ist es nur ein Beipack zu irgendeinem ja ohnehin vorhandenen Übertragungssignal. Und diese Migrationsschritte, an denen wir im Übrigen zusammen mit der TKLM arbeiten, die müssen exakt mit der Industrie abgestimmt werden. Schaffen Sie diesen Schritt nicht, dann können Sie im Grunde eigentlich eine Rechnung ohne den Wirt machen. Lassen Sie mich einen Satz zur Industrie sagen. Meine Erfahrung, und Sie hatten es gesagt, ich bin jetzt seit 34 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim Bayerischen Rundfunk, ist die, dass die deutsche Industrie in der Tat in vielen Punkten, gerade was Consumer Electronic, Radio und Fernsehen anbelangt, auf dem Rückzug ist. Es gibt nur einige wenige, die das überhaupt machen. Im Radiobereich fällt mir nur überhaupt einer ein, der das im Augenblick macht, oder vielleicht zwei. Alle anderen, wenn Sie sich mal die Vielzahl der, glaube ich, 300 verschiedenen DAB-Empfänger anschauen, die kommen nicht aus Deutschland. Nicht aus Deutschland. Jetzt machen Sie stellen die Forderung auf, die Abstimmung mit der Industrie herbeizuführen. Mit welcher Industrie? Wir reden mit dem ZVI, das ist also der Verband der Elektroindustrie, und stellen dann fest, dass nur zwei am Tisch sitzen, die überhaupt im Grunde mitreden können, aber einen schmalen Konsumerauftritt haben. Trotzdem, ich glaube, es ist notwendig, diese Forderungen in den Markt zu stellen, und zwar sogenannte Mehrnormenempfänger, die sowohl DAB können, als auch in der DAB-Familie im System verbleibend, natürlich auch DAB+, da brauche ich nicht lange rumreden, und möglicherweise auch ein Software-Upgrade, meinetwegen für DXB. Also diese Dinge müssen jetzt der Industrie mitgeteilt werden, und zwar verbindlich. Und zwar, und das ist das, was an dem wir arbeiten mit den deutschen Landesmedienanstalten zusammen, aus einem Munde. Es kann nicht angehen, und das ist ja das, was in Deutschland ja wirklich gelegentlich auch das Problem darstellt, dass unterschiedliche Botschaften nicht nur an den Endkunden kommen, sondern unterschiedliche Botschaften auch an die Industrie kommen. Und die Industrie kommt dann immer mit dem Argument und sagt, ja, einigt euch doch mal erst, legt euch doch erstmal fest, dann können wir auch versuchen, was zu tun. Sie hatten, glaube ich, vorher eingangs erwähnt, die europäische Dimension an dieser Angelegenheit. Die sehe ich auch. Nur was nützt mir eine europäische Dimension, wenn der Frequenzplan, von dem wir vorher geredet haben, wenn der in den verschiedenen nationalen Staaten unterschiedlich umgesetzt wird. Also zum Beispiel, Frankreich hat sich definitiv entschieden, zwar in der DAB-Systemfamilie zu bleiben, aber DMB als Radiotransportsystem zu verwenden. Da sage ich natürlich, ja, wie soll denn eine Industrie mit diesem Phänomen, jetzt sage ich mal, die europäische Dimension im Auge zu haben, denn umgehen. Sie wird sich schwer tun. Es sei denn, und da muss ich sagen, sind die Japaner und Koreaner, also wenn Sie so wollen, die Asiaten, wirklich flexibler. Sie bauen im Grunde Mehrnormenempfänger. Und das ist gerade im Augenblick der Fall. Wir haben zwischenzeitlich auf dem Tisch liegen Chips, die können DAB, die können DAB+, die können DMB, von DXB ist leider noch nicht die Rede. Sie können aber auch DVB-H und können DVB-T. Also das ist die eierlegende Wollmilchsau, an der wir möglicherweise alle irgendwann mal eine Freude haben werden, zu welchem Preis sei mir dahingestellt. Der nächste Punkt, über den wir uns dann zu unterhalten haben, wenn wir diese Schritte geschaffen haben, sind die Belegungsszenarien. Also das, was dann im politischen Raum zu geschehen hat. Und ich denke, ich bin heilfroh, wenn ich das jetzt mal so platt formulieren darf, dass sich die Politik des Themas Radio angenommen hat, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn das zum Schwerpunktthema werden soll, dann muss ich sagen, gratuliere ich. Denn was in den letzten Jahren passiert ist, und mit dem wir jetzt auch zu tun haben, auch mit der KEF. Das ist ja ein Instrument, mit dem wir uns auch noch auseinanderzusetzen haben. Auch Herr Elitz ist davon betroffen. Die hat ja im Grunde uns vorgeworfen, ARD und den Öffentlich-Rechtlichen insgesamt, dass das digitale Radio im Grunde einfach zu stiefmütterlich behandelt wurde. Zu knappe Geldausstattung. Und dann haben wir festgestellt, warum das alles nicht so richtig gelaufen ist. Wir stellen fest, Inhouse-Versorgung ist nicht ausreichend gegeben. Die Gründe kennen wir, können wir nachher noch darüber reden. Wir stellen dann fest, das Programmangebot ist vielleicht nicht so attraktiv, um das Ganze richtig zum Fliegen zu bringen, etc. Also es sind viele Parameter da, über die wir uns abstimmen müssen. Und wenn dort die Politik uns hilfreich zur Seite steht, und zwar nicht uns, meine ich jetzt bezogen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern den Radioproduzenten bzw. den Radio-Teilnehmern, dann, glaube ich, hätten wir eine Möglichkeit, da weiterzumachen. Kein Verständnis, meine Damen und Herren, habe ich über die Blockaden von der Telekom, von T-Systems zum Beispiel. T-Systems geht im Augenblick her und versucht das, was wir mühsam mit den Ländern zustande gebracht haben, nämlich den Transfer vom digitalen terrestrischen Fernsehen DVB-T aus dem Bereich 3 in den Bereich 4 hineinzupacken, wieder zu blockieren. Ich habe kein Verständnis für diese Blockade. Denn was passiert denn? Deutschland ist das einzige Land in Europa, das DVB-T in den Frequenzplanbereich 3 eingeplant hat. Wohlwissend, dass es auch gerätetechnische Probleme gibt. Wohlwissend, dass wir im Grunde auch, was diesen Frequenzversatz anbelangt, da immer Schwierigkeiten haben werden. Wir haben uns, und ich muss sagen, Gott sei Dank, alle miteinander abgestimmt, dass wir den Bereich Römisch 3 ausschließlich für Radiodienste in Zukunft nutzen wollen. Und diesen Transfer, der übrigens der ARD ziemlich teuer zu stehen kommt, muss ich dazu sagen, diesen Transfer zu bewerkstelligen. Weil nur damit werden die Voraussetzungen geschaffen, all das, was gerade diskutiert wurde, ein Stück weit auch umsetzbar zu machen. Denn was passierte denn, wenn die digitalen terrestrischen DVB-T-Sender im Bereich 3 verblieben? Was passierte denn da? Da würde dieser ganze, jetzt sage ich mal, mühsam aufzustellende Plan, würde nämlich sofort Makulatur werden. Und all das, was wir dringend benötigen, nämlich Kapazitätsressourcen, dringend Sendeleistungserhöhungen und so weiter, das würde nicht funktionieren. Also insofern habe ich da insgesamt überhaupt kein Verständnis. Der letzte Satz in meiner ersten Runde ist, jeder wartet auf jeden. Jeder wartet auf jeden. Natürlich können wir das machen, das haben wir alle Jahre schon mal praktiziert, nur das ist verhängnisvoll. Gerade in einem Bereich, der jetzt ein Stück weit neue Perspektiven hat fürs digitale Radio. Aber was in meinen Augen noch viel schlimmer ist, wenn unterschiedliche Botschaften dauernd transportiert werden, das ist die Katastrophe. Und wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, und deshalb bin ich wieder bei meinem Eingangsstatement, nämlich eine gemeinsame Vorgehensweise abzustimmen, dann haben wir in der Tat hier mit Zitronen gehandelt. Schönen Dank.
Da kann man in der Tat nur zustimmen. Aber es gibt ja intensive Gespräche, Herr Langheinrich, zwischen den beteiligten Landesmedienanstalten und dem öffentlich-rechtlichen System. Sind Sie aus Ihrer Einschätzung bisher fruchtbar und wo liegen da möglicherweise noch Knackpunkte zwischen den beiden Systemen?
Ja, vielen Dank. Ich kann jetzt nicht so einen großen Rundumschlag machen wie der Herr Tillmann, der hat gleich alle Punkte abgeräumt, die er sich aufgeschrieben hat, schon, sondern ich will nochmal ganz einfach anfangen. Wir hatten ja das Problem, dass wir an einem denkwürdigen Tag vor fast 2 Jahren in Berlin zusammensaßen, und zwar die Staatskanzleien, VPRT, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die Landesmedienanstalten. Und an diesem Termin haben wir festgestellt, wie gehen wir mit den Ergebnissen der RRC06 um? Was droht da auf uns zuzukommen aus Europa? Und, das muss ich bei der Gelegenheit tatsächlich aber auch sagen, und auch vom Bund. Die Bundesnetzagentur zeigte zarte Ansätze, selber Medienpolitik machen zu wollen. Das wollten wir damals deutlich machen, dass das nicht sein darf. Und das ist uns an diesem Tag auch gelungen. Denn damals hat der Ministerpräsident Beck auch an den Bundeswirtschaftsminister geschrieben und darauf hingewiesen, es bleibt so, wenn es so in der Verfassung steht, die Länder sind für den Rundfunk zuständig und die Länder haben grundsätzlich zu sagen, wie es im Rundfunk weitergeht. Ich bin überzeugter Föderalist, deswegen müssen Sie sich das bei mir immer anhören, solche Grundsatzaussagen zunächst. Aber das bedeutete, an diesem Tag haben die Länder, die Staatskanzleien, sowohl an die Technische Kommission der Landesmedienanstalten wie auch an die PTKO den Wunsch geäußert, zunächst mal auch eine abgestimmte Grundlage für ein technisches Frequenznutzungskonzept zu erhalten. Das war sozusagen die Stunde, wo wir uns zart annäherten und kritisch beäugt werden, weil wir bisher nicht so eng zusammensaßen. Wir sind auch nach wie vor unterschiedlicher Meinung, dürfen wir an dieser Stelle deutlich sagen. Aber was wichtig war an manchen Punkten, was wichtig war für die Erstellung eines solchen erstmal technischen Grundlagenkonzepts, war, dass man sich überhaupt mal darüber klar macht, was wollen wir denn, was könnte denn eigentlich möglich sein, wo liegt welche Nutzungsmöglichkeit. Also die Tatsache, dass im Band 3 nur Radio oder DMB, DAB+, wie man es immer nennen soll, stattfinden soll, war das Ergebnis solcher Gespräche. Auf der anderen Seite, wo gehört DVB-T hin, war das Ergebnis solcher Gespräche. Nicht konnten wir, und deswegen nehme ich die Furcht gleich, die alle haben, oh, da sitzen Techniker zusammen, ich bin zwar keiner, aber wenn Techniker glauben, sie würden Medienpolitik machen, ist auch schlecht, sollte überhaupt nicht der Punkt sein, sondern es ist wichtig, Frequenznutzungsmöglichkeiten als Medienpolitik zu begreifen, aber damit die Politik und die Beteiligten, die Marktbeteiligten sich überhaupt darüber auseinandersetzen können, was ist eigentlich Sache in diesem Punkt und wo müssen wir Forderungen aufstellen, wo haben wir Chancen, muss man sich eben erst darüber klar sein, was möglich ist und dann ist die Priorität der Politik und auch der Medienpolitik festzulegen, was darf wer wo. Dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass man natürlich sagen müsste, was darf jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das hat die Europäische Kommission, glaube ich, deutlich mit den Ländern ausgehandelt, dass man dort bestimmte Vorgaben erwartet. Was ist überhaupt möglich? Und das kann, könnte die Politik, sie könnte es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen verhandeln und festmachen, wo die Grenzen liegen sollen. Das will jetzt ich hier nicht weiter ausführen, aber das ist natürlich eine Kernfrage, eine Vorfrage für das, was nachher sonst noch geschehen soll. Nur ein kleiner Schlenker, Herr Tillmann hat diese These allerdings da auch nie aufgestellt. Solche Vorstellungen, wie wir sie mal gehört haben, angeblich sollen die auch mal in Berlin verbreitet worden sein, dass man eben terrestrisch dann in zukünftigen DAB-Versorgungen alle vorhandenen Radioprogramme der ARD hören könnte, wie jetzt auf Satellit, ja, oder im digitalen Kabel. Das ist natürlich, ja, ich möchte nicht sagen, krass rechtswidrig, aber zumindest Unfug. Ja. Und solche Thesen sollten auch nicht sozusagen weiter verbreitet werden, sowohl von der einen wie von der anderen Seite, wenn sie denn nicht so sind. Denn klar ist, die föderale Struktur terrestrisch ausgerichtet hat eben auch im Grunde zur Zielsetzung gehabt, in Süddeutschland bzw. in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz den Südwestrundfunk zu haben und eben nicht den Bayerischen Rundfunk oder jemand anderes. Also gehört diese grundsätzliche Einschätzung, die ARD muss sich darüber klar werden, terrestrisch muss sie Lösungen finden, was will sie dort machen und was darf sie dort machen und da muss die Politik den Deckel drüber halten. Und dann, ich bin gleich fertig, nach diesem Frequenznutzungskonzept, das wir gerade diskutieren, hat die DLM dieses Hörfunkkonzept in die Diskussion gebracht, das wir auch noch diskutieren und über das wir demnächst beraten werden und beschließen wollen und sozusagen auch die inhaltliche Ebene geschaffen, damit man sich klar werden kann darüber, was ist möglich, wie sieht die Zukunft des privaten Rundfunks aus, wie viel Vielfalt ist möglich, was ist wirtschaftlich refinanzierbar, da kommen wir vielleicht noch drauf. Eine These nochmal ganz an den Anfang zurück, UKW. Und die Abschaltung von UKW, die steht nach meiner Meinung nicht zur Debatte. Und man sollte auch nicht so tun, als wenn UKW eine alte, doofe Technik wäre. UKW bringt Hervorragendes. Sie können klassisch Radio hören in wunderbarer Weise. Und Sie können vor allem auch sehr lokal versorgen. Das, was wir im Digitalen haben, ist also nicht dasselbe, was im Fernsehen der Umstieg notwendig war vom analogen Fernsehen zum digitalen Fernsehen, sondern wir haben hier ein Nebeneinander von UKW auf zumindest mal lange Zeit und eine neue Nutzung von digitalen Möglichkeiten, wie die aussehen können. Sie müssen auf jeden Fall so aussehen, sehen, dass sie für den Kunden, für den Hörer Vielfalt, Zusatznutzen bieten, sonst wird er sich niemals was Neues anschaffen. Das haben inzwischen auch, glaube ich, alle begriffen. Und daran muss man jetzt in unterschiedlichen Abstufungen arbeiten.
Das heißt, 2015 nach TKG halten Sie für illusorisch?
Ja, also das könnte man gleich streichen.
Das heißt aber, wie sieht es denn aus, wenn wir die eierlegende Wollmilchsau, die Herr Tillmann beschrieben hat, sozusagen noch um die Facette UKW ergänzen? Sprich, dass diese Geräte nicht nur das Digitale...
Das ist auch im Moment in einer Übergangsphase überhaupt vernünftig, denn ich möchte mir ja nicht jetzt plötzlich nur ein DAB-Radio kaufen. Es hat man ja gesehen, dass sich kaum jemand das gekauft hat in der Vergangenheit mit allen anderen Rahmenbedingungen, die dazu waren. Aber wenn ich dann zukünftig ein Radio hätte und dem... Also kein normaler Mensch versteht überhaupt, worüber wir reden, also was UKW ist und was DAB ist und DVB-T und so, das braucht auch niemand wissen. Nee. Die Schweizer haben das einfach so gesagt, sie sagen, das ist dann ein Softwareradio, ja, und da ist eine bestimmte Software drin, die macht es dem Kunden, dem Hörer möglich, eben das Programm zu hören, was er hören will, und auf welcher Technik das da in seinen Apparat schleicht, ist ihm eigentlich egal.